Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier sprechen wir jede Folge über einen Text, der in ungefähr 2 Wochen gepredigt werden soll, laut EKD-Perikopenordnung. Und diesmal geht es um den Text von Trinitatis, dem Dreieinigkeitsfest. Und heute bin ich wieder dabei, Astrid, und ich spreche mit Lydia. Hallo Lydia.
Hallo, ich bin Lydia, Pfarrerin in Ausbildung in der EKHN.
Genau. Und wir sprechen über einen alttestamentlichen Text, nämlich die ersten Verse im 6. Kapitel des Jesaja-Buches. Und ja, Lydia, du hast ein Anliegen, was das Erste Testament angeht. Du bist jetzt in Hessen im Vikariat und hast in Marburg studiert.
Ganz genau. Und ein wichtiger Mensch für Leute, die in Marburg studiert haben und die befreiungstheologisch unterwegs sind, ist und war Erhard Gerstenberger und ein toller Alttestamentler, emeritierter Professor an der Uni, der immer sehr interessiert auch an uns Studierenden war und der ganz lange unseren befreiungstheologischen Lesekreis mitgeprägt hat. Und Herr Gerstenberger ist leider vor kurzem gestorben, im Alter von 90 Jahren. Und ich will ihm gern diese Folge widmen, weil er mein theologisches, ja, Wirken, Prägen, Nachdenken ganz doll geprägt hat und ich seine Perspektiven geschätzt habe und er uns immer so ermutigt hat, selber kritisch mit den Texten umzugehen und immer so daran interessiert war, so, ja, wie sehen Sie das denn? Und ja, weil mir das gerade ein Herzensanliegen ist und noch ganz frisch zurückliegt, dass er verstorben ist, trage ich ihn heute besonders im Herzen dabei in unserer Folge.
Vielen Dank. Alle, die ihn kennen, werden sich vermutlich in deinen Worten wiederfinden oder viele, sicher. Und alle, die ihn nicht kennen, ich zum Beispiel, ich habe nie in Marburg studiert und habe keine so direkte Verknüpfung, aber freue mich sehr, dass du darauf hinweist und das ist ja irgendwie auch immer wieder schön, Menschen zu würdigen, die einen theologisch prägen. Genau. Und gerade im Gespräch zu sein, das habe ich den Eindruck, was du auch erzählt hast über ihn, das war für ihn voll wichtig. Und jetzt ist ein bisschen hochgehängt, aber das versuchen wir bei Stückwerk ja auch, dass wir über Bibeltexte im Gespräch sind und eben da irgendwie was Lebensdienliches rausziehen, was dann auf den Kanzeln dieser Nation und gerne auch darüber hinaus landet.
Und es gibt keine dummen und falschen Fragen, das habe ich auch so von ihm gelernt. Es ist wichtig, sich alles kritisch anzugucken und anzufragen und auseinanderzunehmen, wieder zusammenzubauen. Und ja, das finde ich auch, das ist was wir hier in dem Podcast machen und machen dürfen. Und da fühle ich mich sehr bestärkt durch ihn.
Sehr schön. Dann schauen wir mal in diesen Text und was wir für Fragen an, keine dummen, aber kritischen und irritierten Fragen vielleicht auch an diesen Text haben, der im Ersten Testament steht, wo irgendwie ja von Jesus und der Heiligen Geistkraft eigentlich noch keine Rede ist, aber an diesem Fest, wo es um die Dreieinigkeit geht, gepredigt werden soll. Lydia wird euch diese Vision des Jesaja aus der Perspektive von Jesaja vorlesen, nach Übersetzung der Basisbibel, und ich werde die göttlichen Stimmen zwischenrein sprechen.
Genau. Genau, und der Text steht im 6. Kapitel und als Perikope für diesen Sonntag werden entweder die Verse 1 bis 8 angegeben oder das ganze Kapitel 1 bis 13. Und Astrid und ich, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir gerne nur die Verse 1 bis 8 nehmen möchten, weil die einfach schon super dicht und intensiv und bildreich sind. Ihr könnt euch dann natürlich auch entscheiden, das ganze Kapitel weiterzulesen. Der zweite Teil, der hat dann einfach nochmal stärker diesen Auftrag, was Jesaja eigentlich tun soll in seiner Berufung da im Fokus. Aber bei uns, genau, wir wollen jetzt die Verse 1 bis 8 in den Mittelpunkt stellen. In dem Jahr, in dem König Usia starb, hatte ich eine Vision. Ich sah den Herrn auf einem hochaufragenden Thron sitzen. Die Schleppen seines Gewandes füllten die ganze Tempelhalle aus. Seraphim standen dienend vor ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit zweien verhüllte er sein Gesicht, mit zweien seine Beine und mit zweien flog er. Einer rief dem anderen zu:
Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Sein herrlicher Glanz erfüllt die ganze Erde.
Sie riefen so laut, dass die Türschwellen im Tempel bebten. Das ganze Gebäude füllte sich mit Rauch. Da sprach ich: Wehe mir, ich bin verloren. Denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Und doch habe ich den König, den Herrn Zebaoth, mit eigenen Augen gesehen. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. In seiner Hand hielt er eine glühende Kohle. Die hatte er mit einer Zange vom Altar genommen. Damit berührte er meine Lippen und sagte:
Wenn ich jetzt deine Lippen berühre, ist deine Sünde verschwunden und deine Schuld vergeben.
Dann hörte ich den Herrn sagen:
Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein?
Ich antwortete: Hier bin ich, sende mich.
Das sind die Worte nach der Übersetzung der Basisbibel, die uns gegeben sind für diesen Sonntag, Trinitatis. Und ich habe es ja schon in der Anmoderation so ein bisschen durchklingen lassen, dass ich das wieder mal als eine Herausforderung sehe, diesen Text an diesem Tag zu predigen. Weil, wie gesagt, es geht irgendwie hier um die Party der Dreieinigkeit an diesem Sonntag und ja, der die Trinitatiszeit einleitet. Und wir haben hier einen Text, der kein Heiligen Geist und kein Jesus mit drin hat. Lydia, was machen wir damit?
Damit kommen wir gleich mitten rein und ich habe in der Vorbereitung so ein bisschen sortiert und überlegt. Ich finde, also ja, mega geil, was da alles passiert in diesem Text. Ich glaube, ich fände es schön, lass uns erst noch ein bisschen über diese einzelnen Elemente in dem Text reden, bevor wir uns dieser Frage nähern, was machen wir denn jetzt an Trinitatis damit?
Einverstanden.
Ich finde einfach diese Beschreibung dieser Szenerie so geil. Ich muss echt, also ich kann mir das so bildlich vorstellen und ich bin so völlig geflasht. Was passiert da? Was sieht Jesaja da? Was ist das? Bin tatsächlich jetzt so erst nochmal hängen geblieben. Was sind eigentlich diese geilen Seraphime? Also was sind das für Wesen und was machen die da mit ihren Flügeln? Und das war für mich schon mal so das Erste, wo ich so voll draufgeflogen bin, literally. und habe mal nachgeguckt, dass es nicht wie ich jetzt, ich hätte pauschal, glaube ich, behauptet, Engel mit 6 Flügeln, ohne jetzt genauer zu wissen. Und in der Bix, also Bibel in gerechter Sprache, wird nochmal erklärt, eine andere Übersetzungsmöglichkeit sei Feuerschlangen-Engelswesen. Und das finde ich ganz schön geil. Feuerschlangen-Engelswesen. weil Seraphen eigentlich eher Schlangenwesen sind. Und die wohl ursprünglich aus der ägyptischen Tradition kommt oder in ägyptischen Quellen vorkommt. Eine Kobra, also eine Schlange mit 4 Flügeln. Und jetzt hier in dieser Perikope kriegt sie dann quasi noch ein Flügelpaar mehr und sie kriegt ja irgendwie auch menschliche Körperteile noch dazu. Also diese Hand mit der glühenden Kohle ist auf einmal noch da.
Stimmt, also es wird unter die Beine, ne? Also in genau. Vers 2. Ja. Also und so eine Schlange, das wäre dann in der Evolution schon ein bisschen 2 Schritte weiter im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber was ist das für ein geiles Wesen, finde ich? Also so, hey, okay, mit dem Gesicht und den Beinen, genau. Also ich finde es richtig crazy und voll spannend. Und tatsächlich, das war mein erster Gedanke zu Trinitatis, wo ich Jesus, er sitzt zur Rechten Gottes, denken muss dann so, nee, zur Rechten Gottes ist besetzt, da sitzen diese Seraphen.
steht das mit der Rechten Gottes?
Nee, das steht da nicht. Mm-mm.
Nee, okay, aber sie sind auf jeden Fall ja schon.
Sie sind halt in diesem Thronsaal, dachte ich einfach nur, ne? Also, ja. Sie sind halt so nah dran. Und das finde ich halt so eine,
standen vor ihm, laut Vers 2. Seraphim standen dienend vor ihm. Aber also schon richtig nah. Jesus könnte noch rechts sitzen, aber halt davor ist schon belegt.
Das fand ich halt so, ne? Irgendwie so dieses, wow, wenn ich mir Gott vorstelle, wer ist bei Gott? Diese krassen Wesen sind so da. Und dann gleicht sich auch.
Was Fantasy-mäßiges.
Ja, genau. Und dann aber auch wieder so anknüpfend an so Bilder, die ich irgendwie kenne aus biblischen Traditionen, ne? Sie verhüllen ihr Gesicht. Also so immer wieder so dieses, man kann Gott nicht anschauen, das eigene Gesicht verhüllen. Sie verhüllen ihre Beine. Also so, da musste ich an diese Mose Dornbusch, zieh deine Schuhe aus Geschichte und so denken. Mhm. Also wo ich so dachte, wow, also die sind irgendwie da, aber die haben quasi auch Demutsgesten oder so, wie sie in dieser unmittelbaren Nähe irgendwie sind. Mhm. Ja, und natürlich irgendwie krass, für uns oder in verschiedenen religiösen Traditionen dieses heilig, 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 dreimal heilig, dass das von denen kommt, ne?
Ja, genau. Übrigens hier nochmal der Sitz im Leben. Also ich meine, wir in Württemberg singen das ja leider nicht, aber ich liebe das eigentlich, wenn das gesungen wird in der Liturgie. Und wenn ich jetzt an den Organisten denke, mit dem ich zuletzt viel zusammengearbeitet habe, also ich würde den, glaube ich, auf jeden Fall fragen für diesen Sonntag, ob er das ins Vor- oder Nachspiel oder so oder irgendwie dann nach der Predigt oder davor eine geile Orgel-Impro macht, wo er das mit reinflechtet, dieses heilig, 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 was in Württemberg vielleicht nicht so viele Leute erkennen würden, aber für die Landeskirchen, wo mehr gesungen wird, guckt doch mal, wie ihr da mit euren KirchenmusikerInnen zusammenarbeiten könntet. Also ich fände es irgendwie mega gut, das irgendwie auch zu platzieren noch.
Ich glaube, es gibt auch Vertonungen im Gesangbuch, die das explizit nochmal mit aufnehmen. Also wenn man es nochmal richtig als Gemeindelied quasi mit reinnehmen will oder so.
Ja, das stimmt. Also. Da gibt's ja mehrere, glaube ich. Genau. Ja.
Genau, bei uns ist es klassischerweise halt in der Abendmahlsliturgie, wo es dann auch gesungen wird.
Ja.
Kommt auch drauf an, wie es ist an dem Sonntag. Aber genau, für mich war das so, das irgendwie schon so ein prominentes, dieses das dreimal heilig, das Sanctus, das ja, schon irgendwie in der Tradition so ein wichtiges Kernstück geworden für mich. Und da dann zu merken, krass, das kommt daher, aus dieser Bibelstelle, das fand ich irgendwie mega spannend und schön. Genau, und dann ist es natürlich auch was auch für unsere jüdischen Geschwister weiter in der Liturgie zentral ist. Also es kommt bei uns vor, aber es ist auch bei Gottesdiensten und Schabbatfeiern und so der jüdischen Geschwister weiter dabei. Ja.
Und das, was wir jetzt sozusagen, ich komme doch schon nochmal mit der Dreieinigkeit ein bisschen ums Eck, aber was ich auch aus diesem Text ja irgendwie an Gottes Beschreibung mitnehmen kann, ist dieses, was du schon gesagt hast, Gott ist irgendwie nicht so richtig sichtbar oder auch die Seraphim, die göttlichen Wesen verstecken sich. Also ich finde es auch schön, dass sie sich ja wirklich so ein bisschen verstecken, verhüllen, absichtlich. Es ist jetzt nicht so, dass sie halt einfach durchsichtig sind, sondern dass sie aus welchen Gründen auch immer, die uns hier nicht vorliegen, sich aber bedecken, damit Jesaja sie nicht erkennt oder sieht oder keine Ahnung. Also und das andere, was ich so an Gottes Eigenschaft da rauslese, ist, dass Gott sind viele oder Gott ist viele. Also wen soll ich senden? Spricht der Herr in Vers 8, wer will unser Bote sein? Also dieses göttliche Plural, der da mit drin steckt, und der ist natürlich auch anschlussfähig für eine Dreieinigkeitsvorstellung. Auch wenn die hier auf gar keinen Fall gemeint ist. Aber einfach schon mal diese Aussage, Gott sind viele und man kann Gott nicht im Singular beschreiben. Das finde ich irgendwie total gut. Also, und dann eben zusammen mit diesem, man kann Gott nicht erkennen. Wer diese vielen sind, können wir auch nicht richtig sagen. Aber wir glauben irgendwie, dass viele sind.
Also dann komme ich jetzt doch mit dir mit zu dem Trinitatis-Gedanken, weil also als ich so diese ganze Vision gelesen habe und auch so dieses, wie das beschrieben wird, so ey, die Seraphim, die rufen so laut, dass die Türschwellen im Tempel bebten. Das ganze Gebäude füllte sich mit Rauch. So, what? Also, da merke ich so, mir tut es so gut, dass es nicht so ein Kuschelgott ist. Also so, ach ja, und genau, wir haben uns alle lieb. Sondern, nee, ey, hier diese Vision und dieses wie Gott und Gottes Nähe irgendwie beschrieben wird, ist so gewaltig. Und ich musste mega an Rudolf Otto denken, das Heilige. Das ist ein Buch, was er 1917 geschrieben hat und was so ganz religionsphilosophisch zentral wurde. Und mich hat das in meinem Studium, ehrlich gesagt, schon ziemlich begeistert. Und ich musste jetzt wieder dran denken, es geht um dieses Faszinosum und Tremendum. Das sind die zwei Begriffe, die er immer benutzt. Und das finde ich in dieser Vision halt so stark. Also, dass dieses Faszinierende, ich werde total angesprochen von dem, was da passiert, aber es ist nicht so nah und weich und so, sondern es ist Tremendum. Also es ist richtig angsteinflößend auch. Also ne, irgendwie wow. Auch Jesaja, der direkt sagt, wehe mir, ich bin verloren. Also ich finde, es ist ganz schön erschreckend, sich Gott auch so vorzustellen. Und ich glaube, das ist das, wie ich versuchen würde, diesen Trinitätsgedanken irgendwie reinzuholen, dass ich das in dieser, dass ich finde, dass Rudolf Otto das so gut beschreibt mit dieser mindestens Zweiseitigkeit, wie er es eben macht, mit dem Faszinosum und Tremendum. Aber das kann ja noch viel vielseitiger werden. Also dass Gott eben nicht auf so leichte Bilder oder Bilder, die sich vielleicht auch in der Jugend schon im Kindergartenalter oder so einschleichen in uns, wie wir uns Gott vorstellen, sondern dass Gott so viel vielschichtiger und vielseitiger und so ganz anders ist, als wir uns das vielleicht vorstellen. Und das ist für mich anschlussfähig für die Trinität. Also, dass ich sage, dass die Trinität versucht, uns Menschen das irgendwie spürbar, erlebbar, greifbarer zu machen.
Ja.
Und so wenig, wie ich die Trinität in Gänze irgendwie verstehen kann, kognitiv, so ist es halt auch ein Bild und ein Versuch dafür, irgendwie zu zeigen, ey, Gott ist immer noch mal ganz anders und so.
Ja, spannend. Ich mag ja auch wirklich diese etymologische Nähe von Furcht und Ehrfurcht. Also ich finde, das ist was im Deutschen irgendwie ganz gut rüberkommt auch. Und was auch diesen alten Begriff Ehrfurcht, glaube ich, schon nahe bringen kann. Das ist eben irgendwie eine Hochachtung, aber eine, die irgendwie auch mit was Fürchterlichem einhergeht. Und gerade eben wie die Grundfesten wackeln und so weiter. Oder ich meine, die Grundfesten, nee, aber es fühlt sich jedenfalls an. Doch, die Türschwellen im Tempel bebten und du stehst da drin. Yo, also das ist schon ziemlich heftig und angsteinflößend. Und gleichzeitig eben wirklich, wie du auch so fasziniert bist davon, dieses Fantastische. Also dieses, wow, ich bin irgendwie Teil von was richtig Großem, Weltbewegendem, Mitreißendem. Ich würde, also ich habe ja voll Bock, da irgendwie Nebelmaschinen auszupacken und dann wirklich so richtig tiefe Orgel, Mucke reinzugeben. Vielleicht cool wäre es wirklich auch eigentlich, das würde so plötzlich in der Predigt passieren. Also ich hätte echt große Lust auf eine enge Zusammenarbeit mit einem guten Kirchenmusiker, Kirchenmusikerin, die dann einfach so plötzlich, am besten mitten im Satz von der Predigt so einfach so alles rausholt, was aus diesem Instrument rauszuholen ist.
Hätte auf jeden Fall verstörende Elemente für die Beisitzenden. Ja, krass. Ja.
Genau. Und dann noch eine Mesnerin, die dann die Nebelmaschine währenddessen drückt oder so.
Ja.
Also, ich hätte richtig Lust, da zu spielen. Genau. Und kommen wir nun zu etwas ganz anderem kurz. Ich habe nämlich geguckt in den Lesungstext. Das ist Johannes 3, Nikodemus. Und da geht es eben tatsächlich um den Geist und die Geistgeburt und so weiter. Und dann eben aber auch in Vers 8 von Johannes 3, auch der Wind weht, wo er will, du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Und irgendwie finde ich, dieses Rauschen hat auf jeden Fall in mir irgendwie auch so angeklungen bei dem Jesaja-Text. Also dieses eben, es ist was Geräuschvolles auch. Ich finde das irgendwie voll spannend, weil sonst überlegen wir uns doch eben viel auch, wie Gott aussieht. Auch wir jetzt nochmal mit diesem, er verhüllt sich, sie verhüllen sich. Aber wie klingt Gott eigentlich? Das finde ich irgendwie eine Frage, die wir uns, glaube ich, nicht so oft stellen. Aber die ist spannend.
Mhm. Und was auch wieder, finde ich, sehr anschlussfähig an diesen Text ist, so dieses, wie ist dieser Raum gefüllt? Und dann ist halt Klang total was einen Raum irgendwie füllen kann und irgendwie eine göttliche Präsenz. Es ist ja so, am Anfang direkt wird irgendwie so geschrieben im ersten Vers, die Schleppen des Gewandes füllten die ganze Tempelhalle aus.
Mhm.
Also,
ba-bam.
Okay, also Gott sitzt irgendwie da und da ist irgendwie so ein Thron, aber schon die Schleppen des Gewandes füllen diesen ganzen Raum aus. Also und dann sind da noch diese Engel und irgendwie ist dann ja auch noch ein Altar da, weil daher kommen diese Kohlen. Also dieser Raum ist irgendwie so übervoll.
Mhm,
und
das stimmt.
Also genau, so dieses, wie können wir diese göttliche Gegenwart in diesen Raum, also ich finde, Kirchen funktionieren ja ganz oft eher durch dieses, es ist eine große Fläche, ein großer Raum und Leere und Weite und wir Menschen werden ehrfürchtig, ne? Oder auch wie die konstruiert wurden und gebaut wurden, Kirchen, der Größe irgendwie dieser Raum. Aber wie können wir den denn mal füllen? Weil dieser Text spricht davon, genau, dass alles in diesem Raum irgendwie, und da finde ich das mega die gute Idee, also so mit Klang und oder irgendwelche Licht Installationen noch dazu nehmen zu können oder so.
Oder wirklich ein Riesentuch. Ich weiß das, oder ich kenne es aus Gemeinden, dass sie so ein großes blaues Tuch für so Tauferinnerungen oder so haben. Und vielleicht könnte man da auch irgendwelche Späße noch machen. Je nachdem. Es gibt ja so schöne Kirchen mit so Balkönchen. Mhm. Also so eine richtig durchgehende Empore. Hatte ich jetzt leider zuletzt nicht. Aber da, finde ich, kann man auch schöne Sachen machen. Also.
Völlig irrelevantes Zeitinfo, aber weil ich auf so Farben stehe, ist es mir aufgefallen. Wir feiern dieses Fest
weiß.
Und unmittelbar davor in der Woche ist Pfingsten rot. Und danach, also weil es ist ja Trinitatis, und Trinitatis ist grün. Das heißt, die Paramente werden da jede Woche gewechselt zwischen rot, weiß, grün. Und vielleicht könnte man auch irgendwas mit witzigen Farben, Paramenten oder sonst was. Also ich finde es nur auffällig quasi, dass es da gerade so nah nacheinander gewechselt
Und ich finde das so cool, dass Trinitatis weiß ist. Also ich mag das sehr gerne und ich merke, dass ich diesen Sonntag oft oder eigentlich noch nicht gefeiert habe, weil der bei uns in Baden-Württemberg mitten in den Pfingstferien liegt. Und das ist so auch, da ist halt wirklich keine Sau in der, also oder da natürlich gut, ein paar ortsansässige SeniorInnen, die auch nicht wegfahren an Pfingstferien, ja. Aber so, dafür, dass es eigentlich, finde ich, doch ein sehr zentrales Fest ist, weil ja auch irgendwie die Hälfte des Kirchenjahres danach benannt ist, also, oder, und das kommt dazu, finde ich, geht es so unter und das ist irgendwie schade und deswegen sollte man so richtig für die Leute, die kommen, so ein richtig ganzheitliches Erlebnis machen. So viel zu den Spielereien, aber ich frage mich noch, wie können wir diesen Text und dieses Fest lebensweltlich verknüpfen mit den Lebenswelten der HörerInnen? Da bin ich noch ein bisschen ratlos. Wir haben uns ja dagegen entschieden, die Verse 9 fortfolgende noch aufzunehmen, weil wir gesagt haben, da geht's halt nochmal einfach dann sehr konkret um diese Berufung Jesajas. Und gleichzeitig kann man die, glaube ich, auch nicht ganz aussparen, weil es ja auch in den Versen 5 bis 8 darum geht. Und ich habe überlegt, ob man so die Berufung von Jesaja als eine Beispielberufung, die uns hier eben aus biblischer Überlieferung vorliegt, nimmt und dann so verschiedene Berufungen daneben stellt von Menschen von heute. Oder halt so die offene Frage, wozu kann ich sagen, hier bin ich bin bereit, sende mich. Also ich habe eine Studienfreundin, liebe Grüße an Lea an dieser Stelle, die amüsiert sich immer prächtig darüber, wie Jesaja als einziger in dieser Halle ist und dann Gott noch so fragt, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? So, Also, es gibt genau eine Person, oder wir wissen nur von einer Person, die da drin steht. Und Jesaja dann auch sehr unbescheiden, hier bin ich, sende mich. Hat zwar davor gesagt, dass er unreine Lippen hat und so weiter, und dann sagt er aber im nächsten Satz, und doch habe ich den König, den Herrn Zebaoth, mit eigenem Auge gesehen. Also eigentlich ich bin schon der Richtige für den Job, welcher auch immer es sein wird. So, also ich finde, also im Unterschied zu den anderen Berufungserzählungen von Mose und Jeremia und so weiter, die wirklich richtig strugglen mit, meine Sippe ist zu klein oder auch Jona und so, ich kann gar nicht so gut reden und so. Und Jesaja ist so, ja, hier bin ich, los geht's.
Bist du so ein bisschen drin in diesem biblischen Berufungsgame? Also, weil ich merke, dass ich hier an der Stelle ein bisschen gestolpert bin, auch über den Begriff, weil eben nicht Gott Jesaja irgendwie auswählt oder tut Gott das vielleicht doch durch diese Vision, die Jesaja da hat, aber also dass quasi nur Jesaja da ist. Aber ich finde es spannend, dass es halt quasi das Menschliche gegenüber ist, das zu Gott sagt, ja, hier bin ich, sende mich.
Das stimmt. Nicht Gott sagt, du bist es, sondern Jesaja sagt, hier bin ich. Ich meine, dann in Vers 9, den wir jetzt ausgeklammert haben, auch sagt Gott dann sofort, geh und sprich zu diesem Volk und so weiter. Und Gott spricht ja im Jesaja-Buch immer wieder auch direkt mit Jesaja. Also es ist schon irgendwie klar, dass Gott auch Jesaja als Boten auserkoren hat, der zu dem Volk geht und sagt, wo der Hase läuft, so. Aber es ist interessant, dass an dieser Stelle wirklich Jesaja sein Ja findet zu dem Ding. Ich finde es ja auch cool zu sagen, ohne unser menschliches Ja kann Gott auch nicht gegen unseren Willen was mit uns machen. Finde ich eigentlich eine mega coole Botschaft. So. Also Maria sagt es dann auch, ne? Erstmal, also kommt irgendwie so ein Engel und sagt, du wirst schwanger werden und sie sagt, ja gut, also aber sie sagt halt ja. Es ist irgendwie keine Zwangsschwangerschaft. Und so, jetzt bin ich bei Maria, aber da ist es mir eben schon oft aufgegangen, dass es dieses menschliche Ja braucht. Und dann natürlich die göttliche Hilfe. Also, wie wir ja auch immer wieder in verschiedenen Kasualien und so die Menschen fragen, bist du bereit, auch ein Kind zu begleiten auf dem Weg des Glaubens? Und dann eben, ja, ich will. Also, wir könnten auch fragen, sag, hier bin ich.
Das könnte ich mir jedenfalls auch vorstellen, dass das halt nochmal für so eine lebensweltliche Frage, Anknüpfungspunkt sein kann. So, hey, wo haben wir das? Also ich persönlich, ich finde immer dieses Berufungswort ganz schön groß und sperrig und auch nicht so eindeutig. Aber da die Frage danach, ja, welche Rolle spielt eben auch unsere eigene Antwort darauf? Oder das fände ich irgendwie hier noch naheliegend, ja. Jetzt habe ich noch mal eine andere Frage zu diesem Zwischenteil. Also das ist ja schon auch eher was mich ein bisschen verstört hat, muss ich sagen. Diese Verse ab 6, wo quasi der Seraphim mit der glühenden Kohle kommt und die Lippen des Jesaja berührt und sagt, wenn ich jetzt deine Lippen berühre, ist deine Sünde verschwunden und deine Schuld vergeben. Und das passiert ja auch quasi bevor Jesaja sagt, hier bin ich, falls das
hier bin für jemanden ich,
relevant ist. Ne? Aber also, ey, was passiert da? Puh.
Ja.
War für mich eher ein verstörendes Bild. So. Also,
Ich habe gerade auch nicht mehr ganz präsent, was da eventuell religionsgeschichtlich dahinter sein könnte. Also hat ja irgendwas Reinigendes, also was Läuterndes. Ich denke auch so ein bisschen ans Fegefeuer, ne? Also wo du quasi durch Feuer hindurch geläutert wirst, hier durch Kohle, durch Hitze, es wird irgendwas verbrannt vielleicht, entfernt. Also das Unreine von den Lippen wird genommen durch diese Kohlenberührung. Ja. Ich glaube, ich würde da tatsächlich in der Predigt nicht so lang verweilen, weil ich die anderen Teile noch spannender finde. Und gleichzeitig ist es schon gut, darauf innerlich eine Antwort zu haben.
Genau, geht mir auch so. Also wäre jetzt nicht der Predigtanlass, aber ich habe merkt, dass ich so, was ist das? Und also sich die Zunge verbrennen, so als Sprichwort oder so, ne? Ist irgendwie eher nichts Läuterndes für mich, sondern ist eher so ein, das hätte ich jetzt so nicht sagen sollen. Oder ganz haptisch ist sich die Zunge verbrennen, so eine richtig bescheuerte Erfahrung. Ja. Also
ja. Aber Jesaja kann sofort drauf ja widersprechen. Also es scheint, also er sagt ja dann kurz nachdem Gott eben nach der glühenden Kohle ihn angesprochen oder nicht ihn angesprochen hat, eine Frage in den Raum gestellt hat, antwortet er relativ direkt, jedenfalls was der Text vermuten lässt. Ja, ich habe irgendwie Aktivkohle gedacht. Was ist doch irgendwie so, so was Reinigendes hat, was irgendwie, ich glaube, ich bin da nicht so tief drin in dem Business, aber das hat doch auch irgendwie was, dass das Wasser von Schadstoffen befreit wird oder so. Es gibt jedenfalls Menschen, die das machen. Ich selber, wie gesagt, kenne mich nicht so aus. Aber dass also Aktivkohle eben Wasser reinigen kann. Aber das wäre jetzt was, was heute mit Kohle gemacht wird, um was zu reinigen. Aber halt ohne, dass es glüht. Also man steckt halt so ein Stück Kohle in eine Karaffe Wasser oder so.
Vielleicht sind das einfach Elemente, die man im Gottesdienstgeschehen noch benutzen kann. Wasser mit Kohle drin und vielleicht ein kleines Lagerfeuer mit glühenden Kohlen, Grill vorbereiten, der in der Kirche noch mit Verwendung findet, damit der Raum mit sehr viel göttlichen Präsenzbildern gefüllt wird.
Genau, und dann noch dressierte Schlangen, die auf ihren zwei Füßen und ihren sechs Flügeln durch den Kirchraum marschieren. Ja, okay. Schön, ja. An dieser Stelle dürft ihr gerne weiterspinnen. Die Frage nach der Kohle haben wir nicht gelöst und auch sonst ist natürlich manches offen geblieben. Wir hoffen trotzdem, dass es für euch anregend war.
Aber Astrid, ich muss dich jetzt trotzdem nochmal fragen, hast du denn noch eine Frage nach Jesus Christus in dem Text?
Ah.
Weil du hattest vorhin so gute Ideen mit dem Geist über die Lesung bei Nikodemus.
Mit dem Rauschen. Mhm. Vielleicht eher als Anti-Geschichte, also zu sagen, hier ist es doch ziemlich spooky und unkonkret und in Jesus Christus sind wir halt Gott doch in einem konkreten Menschen und nicht in vielen und in einem auch sichtbaren Menschen begegnet. Also wir, gut, aber jedenfalls gibt es eine konkrete historische Person, die irgendwie zu dieser Trinität dazugehört. Und dass das eben vielleicht für uns Menschen auch stärkend sein kann. Und zugleich finde ich das so cool an dieser Trinität, dass man auch sagen kann, nee, Jesus bringt mir gerade gar nichts in meiner jetzigen Lebenssituation. Ich fahre gerade einfach mehr auf dieses Geisterrauschen ab oder auf den Tüll, den Gott, Vater, Mutter in diesen Tempel fallen lässt.
Ja. Cool, danke. Und Tüll, das ist auch sowas. Es kann gute Verwendung finden in diesem Gottesdienst.
Viel Freude. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht mit dir, Lydia. Und natürlich bekommt ihr nächste Woche wieder einen Podcast für uns. Schaltet wieder ein gerne. Gebt euren Senf dazu. Und wenn ihr mitmachen mögt, dann meldet euch auch gerne. Alles Gute.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.